24 Miles of People.
I'm now in season 12.
Presented by WeGuest. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People. Und diese Season 12, der Werdegang und Personality folgen, ist presented by WeGuest, dem digitalen Zimmerverkäufer für das Hotel der Zukunft. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 7. Gast in Season 12 ist Heiko Dieme, der vielleicht bekannteste Börsianer in Europa, ja wohl auch einer der bekanntesten weltweit. Und jetzt bei mir im Börse People Podcast zu Gast. Lieber Heiko, herzlich willkommen wieder mal in Wien und herzlich willkommen bei mir im Börse People Podcast. Man kennt dich, Heiko Dieme, natürlich, aber ich interessiere mich natürlich auch bei dir dafür. Wie bist du eigentlich seinerzeit zum Börsianer geworden?
Wie die Jungfrau zum Kinde eigentlich. Ich wollte
so echt wie die Jungfrau zum Kinde?
Genau.
Das ist spannend, das wollte ich immer schon wissen. Ja, genau.
Ich wollte Patentanwalt werden und deswegen habe ich in Tübingen angefangen, 1963 erstmal Physik und Mathematik zu studieren. Und habe dann gemerkt, ich werde kein Einstein, sondern es reicht bestens zum Lehramt. Das soll jetzt nicht negativ klingen, aber ich musste lange arbeiten in der Seminararbeit und so weiter. Dann sagte mir mein Professor, als ich ihm sagte, ich gehe doch lieber erst zur Juristerei. Ich muss als Patentanwalt ja auch Jura studieren, nicht wahr? Und mache dann die Technik hinterher. Da sagte er mich, einer meiner besten Studenten gewesen von 200 oder 300. Ich sagte, das reicht mir nicht. Ich habe andere Ambitionen. So habe ich es nicht ausgedrückt. Aber kurz, ich habe dann Jura studiert. Ich habe dann später zum Leitwesen der Fakultät in Hamburg auch noch ein Examen gemacht. Ich war nicht das beste Examen, muss man gleich sagen. Und habe dann über eine Promotion, die ich anfangen wollte, sich mit Börsenzulassungsvoraussetzungen beschäftigte.
Okay.
Und aufgrund eines, ich war im Tübinger Korb, in Tübinger Schwaben aktiv tätig. Und da hatte ich einen Korbbruder kennengelernt, der war im Wirtschaftsministerium, der sagte mir, die Börsenregeln sind so veraltet, die müssen erneuert werden. Da wäre mal eine interessante Doktorarbeit. Und da habe ich eine Vergleichsarbeit angeregt, ich war über Börsenzulassungsvoraussetzungen USA, Großbritannien und Deutschland. Großbritannien, der größte Börsenplatz in Europa, nicht wahr? USA und dann offensichtlich Deutschland, weil ich Deutscher bin. Die Arbeit wurde zwar nie beendet, weil ich dann über diese Arbeit von einem Brokerhaus in Schottland, Wood Mackenzie, angesprochen wurde, weil ich dort Assistent
an der Universität war. Das war Edinburgh, oder?
Edinburgh. Oh, Edinburgh, wie die Leute sagen. Ich nenne mir Edinburgh, genau, damit die Leute wissen, wovon wir reden.
Ich habe alle Varianten dabei.
Genau. Und dann war es so, dass ich dort Assistent war an der juristischen Fakultät, mich mit Europarecht auseinandersetzt und da lernte ich beim, wenn man so will, beim Glas Champagner, nicht wahr, eine Brokerfirma kennen und die fragt mich, wollen Sie nicht mal zu uns kommen? Ich sagte, worüber ich arbeite, Börsenzulassungsvoraussetzungen, damit Sie sehen, wie das Geschäft tatsächlich funktioniert. Und nach 4 Wochen machten die mir ein Angebot, ob ich nicht bei denen eintreten würde. Dann bin ich aber jetzt nochmal nach Berkeley gegangen zum Studium, was mich auch noch formiert hat, wenn man so will, und bin dann 72 bei Wood Mackenzie angefangen. Und so bin ich dann zur Börse gekommen, über Wood Mackenzie, White Welt, der amerikanischen Firma, dann Deutsche Bank 10 Jahre, den Aktienhandel geleitet und die Analyse aufgebaut, die amerikanische Analyse, die sie hatten, und habe dann mich selbstständig gemacht in den 90er Jahren als Fondsmanager. So ist es also durch rein, wie gesagt, Zufall. Hätte mir jemand gesagt, hör mal zu, nachdem ich, sagen wir mal, wenn ich mein Abitur gemacht habe, den Goslar 63, wir geben dir mal 10 Berufe, die du im Leben erfüllen würdest. Und hätte man auch diesen Beruf, den ich jetzt mache, nicht beschäftigt mit Prognosen, das wäre die allerletzte Wahl gewesen für mich. Das gab's gar nicht. Keine Ahnung davon gab. Wirtschaft interessiert mich auch in dem Sinne nicht und so fort. Also ich bin rein zufällig hineingekommen und heute kann ich sagen, nach wie vor fasziniert's mich. Wenn man kann mich fragen, wie willst du jetzt einer, der im 9. Jahrzehnt seines Lebens ist, warum beschäftigst du damit noch? Ja, ich musste ja nie arbeiten. Ich hatte immer das Glück, ich hatte immer genug. Ich habe nicht, dass ich jetzt aus dem millionenfachen Haushalt komme. Nein, wir haben mit null angefangen nach dem Weltkrieg. Meine Eltern hatten nichts gehabt, wir haben alles verloren, weil wir in Leipzig gelebt hatten, nicht wahr? Und dann fingen wir in Goslar am Harz an. Aber ich hatte immer genug. Ich habe nie den Druck gehabt, du musst Geld verdienen. Ich kam das immer mit wichtig, dem aus, was ich hatte. Und mich interessiert, und das wird viele Leute auch immer wieder erstaunen, mich interessiert Geld eigentlich gar nicht. Ich mache das hier, weil mich das Prinzip interessiert und ich eben größten Ehrgeiz in Anführungszeichen habe, die Prognosen zu erstellen und den Leuten klarzumachen, man kann die Zukunft deuten, nicht voraussagen, deuten. Und dieses Metier Börse umfasst ja alles. Ich behaupte mal extrem formuliert, es gibt nichts, mit dem sich die Börse nicht beschäftigt. Wenn zum Beispiel österreichische Nationalmannschaft plötzlich im Fußball verlieren sollte gegen einen Gegner.
Das passiert derzeit nicht.
Ja, genau. Das hat auf dem Börsenparkett einen Niederschlag. Die Leute sind etwas deprimierter, zumindest die Fußballfreunde. Und wenn sie gewinnen überraschend, dann ist das Euphorie, dann kauft man wieder Aktien. Also es spielt alles mit einer Rolle, wenn man so will. Und das interessiert mich bei der Börse, die sozialen Fakten, die Unternehmensgewinne natürlich, die ganz entscheidend sind, aber Gewinne allein bringt es nicht. Es sind andere Fantasien, die mit einer Rolle spielen. Die Geopolitik spielt mit einer Rolle. Insofern ist die Börse eigentlich ein Metier, das alles umfasst, und ich bin eigentlich an vielen anderen Dingen außerhalb des Börsengeschehens sehr interessiert. Zum Beispiel der Kosmos interessiert mich wahnsinnig, weil das zieht der Big Bang, also der große Knall, Urknall interessiert mich fasziniert mich immer wieder. Die Galaxies, meine Frau findet es pottlangweilig, wir sind seit 50 Jahren zusammen, sagt, nee, das kann ich nicht verstehen, wie du das so gut findest. Ja, weil mich das interessiert, weil da die Erkenntnisse ja auch gestärkt sind. In anderen Worten, ich bin ein Mensch, der eine natürliche Kuriosität hat in weiten Bereichen. Was mich sehr interessiert, wenn ich es auf den Punkt bringen darf, was interessiert mich am meisten, das heißt der Mensch. Die Menschen oder der Mensch interessiert mich am meisten. Und die Menschen kennenzulernen, unterschiedlichste Art, total gegensätzliche Meinung zu haben. Mein Freundeskreis ist aus extremen Meinungspegeln zusammengekommen, nicht wahr? Aber wir haben eins gemeinsam, und das ist für mich das Leitmotiv, ist TRT, Toleranz, Respekt und Transparenz. Das ist das, was ich von jedem verlange. Man kann immer unterschiedlicher Meinung sein, man muss gegeneinander höflich sein, Respekt voneinander haben, auch tolerieren, aber es muss auch transparent sein.
Und was war die erste Aktie, mit der du dich so richtig auseinandergesetzt hast, die du gekauft hast?
Die erste Aktie, wo ich eine Analyse geschrieben habe, das war Hoover Vacuum Cleaners, der Dorfsauger. Ich habe ja als Analyst angefangen bei Wood Mackenzie, weil es eine Research-Firma war, erstmal eine Analyse geschrieben. So nach 6 Wochen, nachdem ich alle Daten zusammengetragen habe, kam ich mit meiner Analyse raus, 6 Seiten geschrieben, stolz, mein Name stand schon drunter und so fort. Und dann rief ich den Fondsmanager an, Schottland, die Scottish Widows oder wie sie waren, oder Scottish Fund Managers.
Genau.
Und nannte sie dann als Empfehlung. Da habe ich dann 5 oder 10 Minuten so erläutert, warum die Aktie aktiv. Dann hat er gesagt, sehr gut, hat mich sehr gefreut, verkauft noch mal 500.000 Aktien. Ich sage, Moment mal, hast du falsch verstanden. Ich meine, das ist ein Kauf. Ja, habe ich ganz klar, finde ich toll, was du gemacht hast. Verkauf mal 500.000 Aktien. Ich fühle mich so richtig veralbert. Was macht der? Ja. Nimm mich doch auf den Arm. Ging dann zu meinem Kollegen, meinem Chef hin. Ich war der auch nur 10, 15 Jahre älter, als ich sagte, pass mal auf, es tut mir wahnsinnig leid, aber der will die Aktien verkaufen. Er sagt, toll, toll. Ich sage, nee, ich habe doch eine Kaufempfehlung gemacht. Ja, du musst eins dir merken als Brokerfirma. Wir verdienen das gleiche Geld beim Kaufen und Verkaufen. Das Entscheidende ist, dass entweder ein Kauf oder ein Verkauf stattfindet. Da war wieder die Realität des Geschäfts, wenn man so will. Jetzt kommt der Nachsatz. Die Aktie fiel anschließend um 20 oder 30%. Also der gute Kollege, dem ich meine Kaufempfehlung brachte, mit allem Enthusiasmus, hatte absolut recht, die Aktie fiel. Das ist hinterher mal gestiegen. Ist
vielleicht hat er auch den Markt gemacht mit seiner Order, oder?
Nein, das war nicht der Fall. Also fiel. Und dann sieht man also, muss auch bescheiden sein, weil man überzeugt ist, das muss so sein. Nein, auch damit leben, dass sich Dinge mal anders entwickeln, als man glaubt.
Du hast von der Selbstständigkeit in den 90er Jahren gesprochen, großer Asset Manager mit dem American Heritage Fund. Super Jahre gehabt, dann Jahre, die nicht so gut gelaufen sind. Sprich, du hast immer aktive Wetten gefahren in deinen Portfolios, oder?
Wetten nicht, nein, ich habe eine ganz normale Anlagestrategie gefahren. Nun war ein großer Fondsmanager. Ich hatte ja einen Fonds übernommen, der schlechteste war überhaupt. Aber was mich gereizt hatte bei dem Fonds, dass er seit 1952 bestand, war einer der ältesten 100 Investmentfonds, die es in den USA gab. Das ist ja schon mal ein Etikett. Dass es der schlechteste war, das war das Pech der Sache. Das hat mich gereizt. Nach dem Motto, und hier dachte ich als Jurist, wenn ich es nicht schaffe, den Fonds umzudrehen, kann ich immer sagen, habe ich schlecht übernommen, das ging nicht anders. Konnte man nicht machen. Ich hatte also keinen Makel sozusagen. Für mich war es ein Nullrisiko, was Performance anbetrifft. Und im ersten Halbjahr ging es auch nicht gut. -30%. War ja, ich musste also lernen. Sag, Kinder, bist Anlagestratege, hast zigtausende Seiten geschrieben. Ich war in meinem Börsenbrief Vorträge gehalten. Aber Fondsmanagement ist noch eine andere Kategorie. Und dann wurde ich ein Jahr später die Nummer 1 in Amerika mit +56% im ersten Quartal. Kriegte die Schlagzeilen, damals gab es noch Schlagzeilen im Wall Street Journal und dann auch besonders im Barron's, nicht der Wochenzeitschrift. Und dann sagte mir sogar ein Freund, jetzt verkauf alle deine Werte, die du hast 56%, dann kannst du das ganze Jahr durchhalten, dann bist du der Star des Jahres. Sag ich, das kann ich nicht tun. Dann würden die Leute ja mich als Betrüger ansehen. Ich mache eine Performance, sie kaufen in der Erwartung, dass ich weiter aktiv bin. Das kann ich tun. Ich habe das auch nicht gemacht und war dann im Jahresende bei 96%. Immerhin, das war das beste Jahr. Ja. und habe dann aufgebaut. Wir wurden dann zum Schluss in den 3 Jahren bis zu, hatten wir knapp 200 Millionen. Das war schon eine ganze Menge. Ist natürlich im heutigen Vergleich klingt es wie Taschengeld, wenn man sagt, mit Milliarden fängt man an. Aber auf heutiger Basis entspricht das ungefähr so 1,5 bis 2 Milliarden. Also das war eine ganze Menge Geld, nicht? Und deswegen bin ich nach 3 Jahren abgefallen, weil mich jemand verklagt hatte. Jemand sagte, ich hätte meine Richtlinien überschritten, was nicht stimmte. Nur wenn dir einer einen Prozess andreht, das ist in Amerika nun mal so, dann muss man hinschreiben in seinem Jahr, in seinem Vierteljahresbericht, wir haben einen Prozess gegen uns, der total ohne Grund ist, nie durchgehen kann. Das muss ein Nachsatz gemacht werden, aber sollten wir den Prozess widerwarten verlieren, würden wir unsere ganzen Assets verlieren. Dann sagen die Leute, wir haben 230% bei Gottime gewonnen, wer von Anfang an dabei war, ja. Wer sich täuscht, dann lohnt sich, und dann kriege ich plötzlich massiv nette Abflüsse. Und um das nur mal ganz kurz zu sagen, ist wie ein Chirurg, der eine Herzoperation macht und nimmt man plötzlich die Schere weg.
Ja.
Und dann nimmt man das Messer weg. Dann sagt er, was soll ich denn noch machen? Ich kann den Patienten nicht operieren. Da wird es schwierig. Das war der Grund. Ich bin ja hinterher nochmal die Nummer 1 geworden. Ich war 3 Jahre später mit 75%. Aber wenn man einmal plötzlich im Schatten steht, ist es schwierig, dann wieder in den Sonnenschein zu kommen. Das ist nicht immer ganz einfach. Und habe ich mir gesagt, am Anfang des Jahrhunderts, ich war, also jetzt nach 2000, ich höre mit dem Fondsbereich auf und fokussiere mich auf die Anlagestrategie, nicht wahr? Als Fokus. Und das hat mir und macht mir heute noch sehr viel Spaß. Ich hatte alle Facetten vom Handel, 10 Jahre den Handel gemacht, Fondsmanagement gemacht und jetzt hier, wie gesagt, die Anlagestrategie mit dem Club. Und das kam auch durch Peter Heinrich. Wir hatten uns kennen, da fing er an und sagte, ach, können wir mal Interviews machen? Aus den Interviews wurde dann die von mir schon existierende seit 1986 Hotline übertragen auf eine digitale Marktprognose, die ich täglich mache. Also ich bin voll beschäftigt, begeistert und mache eines noch. Ich habe junge Leute ausgebildet bei
mir. Markus Koch, ne?
Markus Koch zum Beispiel, einer meiner Trainees gewesen. Ich habe das so 1979 gemacht und habe heute noch, jetzt virtuell, 4 bis 6 Studenten in jedem Jahr, die bei mir dann einmal in der Woche 1 Stunde mit mir virtuell sich treffen, wo ich mich befinde, wo ich dann eben Aufgaben verteidige, Diskussionen mit denen habe, nicht wahr, wie die Welt einzuschätzen ist. Und solange die jungen Leute davon interessiert und begeistert sind, das zu tun, interessiert mich auch. Und jetzt kommt das Geheimnis. Ich gebe nicht nur Wissen weiter, ich lerne auch von meinen jungen Studenten. Denn das ist ein Give and Take. Das Gefährlichste ist, wenn alte Leute, dazu zähle ich immer, ich bin in einem Alter wie Joe Biden, ich war ein bisschen älter als Trump und ein bisschen jünger als Joe Biden. Die Sache ist die, wir werden vereinsamt beziehungsweise sehr kurzsichtig oder engstirnig, wenn wir uns nicht mit der dritten Generation unterhalten. Wobei die dritte Generation bei mir nicht die letzte Generation ist, sondern die Generation geht weiter. Wir ja auch noch 1000 Jahren Generation haben, also da bin ich sehr optimistisch. Und dieser gegenseitige Austausch, Enkel quasi und Großvater,
ja,
der belebt mich sehr.
Wunderbar, mich eigentlich auch. Ja. Wir haben 1987 als Jahr des US-Crashs gehabt, wir haben 9/11 gehabt, wir haben Lehman gehabt, wir haben Covid gehabt. Was hat dich am härtesten erschüttert und wo hast du am meisten lernen können von diesen großen Einschlägen der Vergangenheit?
Na gut, den Crash 87 habe ich hautnah erlebt, weil ich ja den Handel leitete für Deutsche Bank. Ich habe ihn auch dann am Wochenende vorher, am Freitag vorausgesagt, sagt, wir kriegen einen großen Einbruch am Montag.
Ja.
Nie gedacht, dass wir 508 Punkte verlieren oder 504 Punkte beim Dow Jones, aber dass wir einen Rückgang sehen. Ich habe, wir gerade eine Gruppe aus Deutschland hatten, ich sage, pass mal auf, wir kriegen einen Kurs, ach, Daiko Team ist Optimist, wie kann der so pessimistisch werden? Und dann ging es hinunter. Und da ich den Handel ja auch im Handel Position hatte für uns, dachte ich meinen Kollegen am Nachmittag, Montagnachmittag, pass mal auf, jetzt müssen wir all das Geld, was wir haben, in den Markt hineintun. Ich sagte, du bist doch wahnsinnig, um Gottes Willen, das schmeißt uns doch der Vorstand raus, nicht? Und dann sage ich, nein, das ist die große Chance, die wir haben. Es wurde nicht gemacht, ich wurde überstimmt. In den ersten Minuten am Dienstag ging der Markt noch weiter runter, nicht? Wir waren bei 1722 und da ging dann temporär sogar auf 1616.
So muss man auch die 508 Punkte gewichten mit dem absoluten Indexniveau damals.
Und dann ging es also runter noch mal ein bisschen. Und dann als, da kam das deutsche Fernsehen an und der ZDF bei mir an am Dienstag rief mich an, wie sehen Sie denn das? Ich sage, das war's.
Ja.
Die sagen, Moment mal, das war's, das sehen die Leute ja ganz anders. Ich sage, das war der größte Crash der Neuzeit. Mhm. Sagt der Team, können wir das mal aufnehmen? Sag ich, nee, aufnehmen können sie es nicht. Ich sitze hier verschwitzt und ich war, habe meinen ganzen, da hat er einen Kaffee getrunken, die ganze Nacht an meinem Standpunkt und Viewpoint gearbeitet, der wird ja heute gedruckt und so weiter. Sag, das wollen wir doch so sehen, das ganze Chaos. Ja. Ich habe mich dann noch duschen können, kurz und die kam hin und sagte das. Dann wurde das gerade veröffentlicht, als der Markt den absoluten Tiefstand hatte.
Also da warst du als Asset Manager und als Mitarbeiter der Deutschen Bank, als Händler am tiefsten drin.
Da wurde, nein, wir waren ja nicht drin. Meine Kollegen hat ja nicht gemacht, dass sie gekauft haben. Ich habe sie nur empfohlen. Die haben mich überstimmt worden. Dann wurde Ronald Reagan im Fernsehen erschienen. Dann Dr. Christian, Deutsche Bank nicht mehr, wurde erschienen. Dann war der Bundeskanzler, glaube ich, auch interviewt worden. Und dann kam der kleine Heiko Thieme noch hinten an. Da gibt's dann so einen Spinner. Ich sage das mal ein bisschen besser, der sagt, das war's, nicht wahr? Das war der Beginn meiner Popularität, da die Leute mich noch monatlich finden, die waren noch derjenige, der so optimistisch war.
Schön.
Und das muss ich sagen, da sieht man, wie man plötzlich bei manchen gewissen Ereignissen dabei war, fragt sich nach den großen Ereignissen. Das, was natürlich wichtig war, war der 9-11 für mich, weil ich nach einem Vortrag von Hamburg kommen nach Spanien ging, da meine Schwiegereltern und meine Frau besuchte, die dort ein Sommerhaus hatten. Und mir wurde in Barcelona auf dem Flughafen wurden mir meine ganzen Papiere gestohlen beim Leihwagen. Oh. Ich hatte also keinen Pass und nichts. Wenn das nicht passiert wäre, wäre ich am Montag in New York gewesen und wäre am Dienstag, dem 11. September, auf der 102. Etage gewesen im World Trade Center bei einer Konferenz.
Boah, da war
dann wäre unser Gespräch heute auch nicht da. Ne?
Dann war die heutige Aufregung, die wir ja gemeinsam kurz hatten, ich darf es erwähnen im Vorgespräch, ich habe dich abgeholt vor dem Austria Center Vienna und du bist mir seltsam nackt unter Anführungszeichen vorgekommen. Ich habe nichts gesagt, weil es hat was gefehlt, dein roter Trademark-Schal. Und wie geht die Geschichte dann weiter? Du bist ohne Schal angekommen und ich muss Wien jetzt loben, ich kürze das ab. Ich bin zurückgegangen zur U-Bahn-Station und dort lag tatsächlich der Schal, also Applaus an Wien. Dass dieser tolle Trademark-Schal, ich hätte es nie geglaubt.
Ich hab ihn um den Hals gehabt, aber nächstes Mal werde ich, wenn ich rausgehe, immer einen Knoten machen, damit er nicht weg will. Das nehme ich, dir bin ich sehr dankbar dafür.
Ja, und ich bin den Wienern dankbar. Ich habe mich so gefreut, als wäre es mein eigener Schal gewesen. Ja. Jetzt noch, ich darf täglich im Deutschen Börsenradio beim Peter Heinrich einen Live-Einstieg in den DAX machen. Der wird immer vom Heiko Thieme Club irgendwie in einem Jingle anmoderiert. Erzähl doch mal kurz für die Österreicherinnen und Österreicher, was erwartet mich beim Heiko Thieme Club, sorry, wenn ich den joine.
Gut, der Heiko Thieme Club trifft sich einmal in der Woche, immer dienstags, mit einer rund einstündigen, sagen wir, Dreiviertelstunde bis eine Stunde Diskussion zwischen Peter Heinrich oder Andreas Groß, die beiden Moderatoren mit mir. Das heißt, dass der Monolog von mir wird durch das einseitige Zwiegespräch, wenn man so will, dann merkt man ja auch in unserem Interview, ich rede gerne, das muss ich einfach zugeben. Ja,
du hast auch was zu sagen. Ne?
Dankeschön. Ja. Aber da diskutieren wir die Märkte und dann haben wir auch Fragen. Unsere Kunden können Fragen stellen, wir dann auch diskutieren und die uns auch motivieren. Und was ist für den Club, für den Anleger interessant? Man kriegt gewisse, sagen wir, Anregungen, die wir haben. Wir haben kein fixes Portfolio, ich habe kein Modellportfolio, sondern ich greife aus der aktuellen Gemengelage das, was mir am meisten gefällt, wo ich sage, das könnt ihr tun. Wir sagen auch, wie man eine Struktur machen muss, 30 Werte sollte man haben und so weiter. Und ich würde sagen, jeder sollte es mal probieren. Er kann es ja heute probieren, es ist so, es gibt ja keine Jahresabonnement, die gibt es zwar auch, aber jederzeit kündbar, dann tritt er mal einen Monat und guckt, hört sich mal an. Muss man Mindestportfoliogrößen haben? Nicht unbedingt. Man kann schon sagen, selbst bei 10.000 oder 20.000 Euro, was auch eine Menge Geld ist, kann man schon anfangen. Ich gehe immer von dem Modellportfolio von 100.000 aus. Wir haben auch Clubmitglieder, die haben einen Millionenbetrag oder einen doppelstelligen Millionenbetrag. Also eine ganz illustre Gruppe, die wir haben. Mhm. Und wir diskutieren Fragen, die jeden Anleger eigentlich interessieren könnten und sollten. Und von der Seite her würde ich sagen, schaut mal hinein. Besonders wenn ich jetzt mal etwas extrem kommerziell bin, jetzt lohnt sich's, weil wir den Preis demnächst erhöhen werden. Die, die jetzt noch eintreten, die werden bis zum Ende ihrer Zeit, solange sie dabei sind, diesen Preis bekommen. Das sind, glaube ich, 400 Euro. Dann demnächst wird, will noch gar nicht einen neuen Preis.
Für welchen Zeitraum? 400 Euro?
Für ein Jahr. So günstig, sagen wir mal gesagt, wenn man eine Stunde miteinander unterhält und sagt, Kinder, wir sind zwar in der Umsonstgesellschaft drin, aber gewisse Dinge kosten ja auch Geld, die ganze Organisation und so weiter, wenn das kommt, sind wir also in dieser Fall so günstig, dass ich sagen kann, pass mal auf, wir werden es mal erhöhen. Und aber diejenigen, die bisher dabei sind, oder jetzt noch eintreten, die kriegen den Preis. Wer dann manchmal gelegentlich sagt, ach, was ja nur ein Monatsabonnement ist, ich gehe mal für 2 Monate raus, weil ich im Urlaub bin. Wer einmal rausgeht, der zahlt dann einen höheren Preis, wenn wieder eintritt. Aber es ist eine Versuch wert. Und dann haben wir noch eins, die tägliche Marktprognose. Die kostet erheblich mehr, weil ich da jeden Tag 6-mal in der Woche, auch am Wochenende einmal, zwischen 10 bis 20 Minuten die aktuelle Großraumlage mit ganz spezifischen Empfehlungen diskutiere und Erläuterungen. Und das ist ja nochmal eine Stufe höher, wenn man so will. Also die 2 Stufen, Club zum Anfang auch oder dann als Ergänzung und dann auch für die, die sehr aktiv sind. Ich war und dann wirklich auch mal ganz spezielle Tagesergebnisse haben wollen, denn in der Woche kann sich ja vieles auch verändern. Die sollten sich das nochmal anschauen. Das ist also eine Möglichkeit, die wir haben. Und dann haben wir natürlich das neue Instrument, alles umsonst. Heiko Thieme im Instagram, nicht wahr, Kanal.
Und mit Wahnsinnsreichweite. Ich bin vom Schiedsrichterstuhl gefallen als alter Tennisspieler, wenn ich deine Reichweite sehe. Also Respekt. Ja.
Das hat mich gefreut. Habe ich auch nie erwartet. Aber mir wurde gesagt, dass ich jetzt im 9. Jahrzehnt meines Lebens in Deutschland, Österreich, in der Schweiz der größte Finanzinfluencer bin. Wir haben so knapp 170.000, nicht wahr, Followers. Und die Zahl steigt ständig. Also insofern gewaltig, ja, muss Peter Heinrich, nicht wahr, mit seiner Gruppe was gemacht haben, was ankommt. Aber ich darf mal jetzt ein bisschen arrogant werden. Ich glaube, was den meisten gefällt...
Das wäre nicht das erste Mal in meinem Podcast, dass irgendjemand arrogant wird. Ja, passt schon.
Nein, nein, die Sache ist die... Ich glaube, die Ehrlichkeit ist, was Leute reizt. Ich nehme mal so eine Bemerkung, da gibt es ja viele Kommentare. Einer sagt, der sieht ja aus wie ein Weihnachtsmann, aber der ist ja ehrlich.
Und der hat einen roten Schal.
Ja, 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 das soll nicht heißen, dass der Weihnachtsmann nicht ehrlich ist, aber sagt er, der verkauft uns ja in dem Sinne. Ich versuche den Leuten klarzumachen mit der Idee des Tages, wie ist aus der Großraumlage was zu sagen und was ist jetzt interessant. Und das für mich, der ich zum Monolog neige, in einer Minute zusammenzufassen, das ist eine Selbstdisziplin hoch drei. Aber die,
wie ein Pitch eigentlich, ne?
Ja, so ein Pitch. Ja. Wenn du dann merkst, dass du im Tag über 100.000 Klicks kriegst, nicht wahr, von den Leuten.
Wahnsinn, bis,
ja. Wir haben die höchste Klickzahl war übrigens 2 Millionen an einem Tag. Ich meine, das ist eine ganze Menge. Also insofern motiviert es mich auch und das hält hoffentlich auch meinen Kopf frisch, denn das Einzige, was man in meiner Altersgruppe eigentlich nur zu befürchten hat, ist nicht Gebrechlichkeit, sondern Alzheimer zu bekommen. Und davor würde ich jetzt sagen, ist es eine gute Medizin zu sagen, bleib aktiv, die beschäftigen dein Gehirn und genau. Solange die Leute das noch spannen, solange ich beim Wiener Börsentag noch eingeladen werde und einen Flussvortrag halten kann, fasziniert es mich nicht und freut mich, wenn die Leute sagen, Mensch, sie können uns noch inspirieren. Das versuche ich zu tun. Menschen, die Angst zu nehmen vor der Zukunft. Ich würde gerne mal eine Diskussion mit der letzten Generation vornehmen, aber dann nicht mit dem Schreiton, sondern in der offenen Debatte, denn ich habe dafür eine gute und eine schlechte Nachricht für die. Die gute Nachricht ist die, es gibt eine letzte Generation, nur die ist 3 Milliarden Jahre weg von uns, wenn die Welt dann tatsächlich erkalten sollte. Also das nur nebenbei. Die jetzige Generation zu glauben, dass sie so wichtig sind, dass sie die letzte sind, nein. Die Welt geht weiter mit und ohne 3 Grad Erwärmung, spielt auch wirklich mal ganz pauschal gesagt nicht die Rolle. Ich will keine Wissenschaftler niedermachen, sondern ich sage, Leute, wir haben Möglichkeiten. Und da gibt's noch ganz andere philosophische Themen, nicht wahr? Denn bei uns ist nicht der Bevölkerungsaufschwung, der zurzeit die Schlagzeilen füllt. Ich denke ja auch mal über 100-200 Jahre nach. In 100-200 Jahren heißt es die Entbevölkerung der Welt. Nicht wegen Global Warming, ja, sondern weil wir den Nachwuchs nicht mehr haben. Weil wir eine Geburtenrate weltweit haben, werden die deutlich unter der Reproduktionsrate von 2,1% liegt. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber du siehst, ich bin voller Ideen. Und solange ich Ideen habe und meine Frau auch beim Frühstück nicht war, immer noch mit manchen Ideen kommen kann und sie bringt ihre Ideen auf sich zu. Meine Frau ist Französin, wir haben also eine Kommunikation, wo wir wissen, also die Welt ist dual oder mit meinen Kindern ebenfalls und Enkeln sind wir gut aufgestellt. Ich bin und bleibe Optimist und mein Schlagwort, und damit kann ich Ben, heißt, der Pessimist ist der einzige Mist, auf dem nichts wächst.
Ist doch schön. Ich möchte noch letzte Frage stellen. 30 Aktien hast du genannt. Ist ein österreichischer Titel drunter momentan?
Die Antwort ist ganz kurz. Der österreichische Markt in der gesamten Marktkapitalisierung ist sehr, sehr klein. Ist nur mit dem Mikroskop zu sehen. Das sollte nicht den Markt unternehmen. Ihr habt wunderbare Unternehmen. Dann habt ihr eine ÖMV, ich habe andere Energietitel mit auf der Liste. Sie ist jetzt nicht besonders teuer, aber auch nicht besonders preis, da muss ich reingehen. Aber es gibt einen Satz, den man aus dem Griechischen nehmen kann. Man soll nie Eulen nach Athen tragen. Ja. Ihr Österreicher wisst mehr über eure Märkte. Als ich jetzt weiß, Jimmy Rogers war ja auch mal hier, nicht wahr? Hat die Märkte
sehr stark umgerührt. Ja,
genau. Gesagt, man muss Österreich entdecken. Österreichische Markt, klein, aber fein, muss man absolut sagen. Ihr habt tolle Einzelwerte, gutes Management, da kann man viel tun. Nur, wenn ich 30 Werte auf meinem Portfolio habe, sind dann so kleinere Werte weniger, sagen wir, um der ersten Reihe. Aber es gibt Zeiten, wo ich immer mal einen österreichischen Wert empfohlen habe und empfehle. Und da kommen die Zeiten auch hinzu. Aber heute komme ich her und will eigentlich die restliche Welt in Wien erstmal vorstellen. Weil ich sage, ihr Wiener, ich will euer Menü nicht kaputt machen. Ich komme mit etwas ausländischen Menüfolgen oder Empfehlungen an.
Wunderbar. Und das geht in wenigen Minuten los. Deswegen schließe ich jetzt auch. Du hast mit Christine Lagarde vor wenigen Tagen gesprochen. Jetzt mit Christian Drastil. Alles wird gut. Und ich freue mich jetzt dann auf deinen Vortrag am Börsentag in Wien. Lieber Heiko, danke, dass du Zeit gehabt hast für dieses Gespräch. Börse People.
Christian, es hat sehr viel Spaß gemacht und dir weiterhin viel Erfolg bei deiner Dankeschön. Tätigkeit.
Danke sehr. I'm 24 hours a day.